das Thema, das Regina, eure Pastorin, mir gegeben hat, ich soll was erzählen über die Arbeit hier, was ich in Hamburg mache und was mir in Hamburg auf dem Herzen liegt. Sie hat es genannt Migration, Zusammenleben der Kulturen. Und ich habe dann noch dazu geschrieben, Gottes Herz für Hamburg und für euren Stadtteil Barmberg-Nord. Habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht und ein bisschen im Internet recherchiert über Barmberg-Nord. Vielleicht bekommt ihr ja noch ein paar Informationen, die ihr bisher auch nicht wusstet über Hamburg und über Barmberg. Wenn ich euch fragen würde, wie siehst du Hamburg? Ist es vielleicht deine Geburtsstadt? Ich sage einfach du, das ist einfacher für mich, wir sind Geschwister. Von daher hoffe ich, dass niemand irgendwas dagegen hat. Wie siehst du Hamburg? Ist es eine Stadt, wo du arbeitest, wo du geboren bist, wo du gerne lebst, wo du vielleicht nur vorübergehend bist, weil du Student bist oder wie auch immer? Wie siehst du Hamburg? Und wir könnten jetzt rumgehen, ich könnte einen oder anderen fragen und würde ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Und die Frage ist zum Beispiel, wie sieht Gott Hamburg? Was denkt sich Gott über Hamburg? Ein Vers, der mir immer wieder wichtig wird, wenn ich mit der Stadtarbeit zu tun habe und auch hier wieder in Hamburg, ist dieser Vers aus Jeremia 29, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Und ich habe eingefügt interkulturelles Wohl, weil das ist natürlich meine Arbeit und da geht es mir hauptsächlich darum. Aber ich habe den Begriff der Stadt groß und rot gemacht. Warum? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen zu lernen, nicht nur gemeindemäßig zu denken, nicht nur zu denken, unsere Nachbarschaft, sondern anfangen, unsere Stadt als Ganzes zu sehen. Gott hat was vor mit unserer Stadt und mit unseren Städten in Deutschland. Da bin ich ganz fest überzeugt davon. Und wenn wir jetzt eine Bibelarbeit machen würden und könnten, wie viele Stellen das es gibt, wo es um die Stadt geht, die Geschichte fängt ja in einem Garten an und hört in Offenbarung in einer Stadt auf. Und da dazwischen gibt es ganz, ganz viele Geschichten von Städten. Können wir jetzt nicht reingehen, aber ich glaube, dass Gott was vorhat mit unseren Städten. Und deswegen gibt es auch die gemeinsam für unsere Stadtbewegung, wie Hamburg, wie Berlin und wie noch 12, 13 andere in Deutschland. Weil Christen gemerkt haben, wir müssen unsere Stadt als Ganzes zu sehen. Wie können wir als Christen einen Unterschied machen? Wie können wir, wenn wir zusammenkommen und zusammenarbeiten, auch gemeinsam die Stadt segnen? Um die Stadt zu erkennen, muss man auch den Kontext verstehen. Und der Kontext von Hamburg, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, 1,7 Millionen Einwohner. Dann gibt es mehr als 250.000 Menschen, die Ausländer sind, die also einen Pass haben, anderen als einen Deutschen. Und dann gibt es die, was ihr vielleicht immer wieder mal lest, Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind Leute, die entweder einen ausländischen Pass haben oder wo die Eltern ausländische Wurzeln haben, die aber hier in Deutschland oder in Hamburg geboren sind. 47.000 von diesen Menschen haben keine eigene Migrationserfahrung, sind also vielleicht mit brauner Hautfarbe oder haben koreanisches Aussehen, sind aber hier geboren in Hamburg. Man nennt die zweite Generation. Dann gibt es einen ganz großen Unterschied in der Verteilung, wo die Migranten leben. Bilbrook und auf der Vettel mit über 70% Menschen mit Migrationshintergrund, das sind wir Deutschen oder Bio-Deutschen in der Minderheit. Und die gibt es also auch. Dann gibt es mehr als 90.000 Türken in Hamburg. Das ist die größte Gruppe der Migranten. Und es gibt keine Gemeinde. Es gibt ein paar Christen, aber es gibt keine türkische Gemeinde in Hamburg. Das ist für mich eine der Herausforderungen. Wie schaffen wir es? Wie können wir als Christen dafür beten, dass Gott Missionare schickt und Menschen schickt, die die Türken in Hamburg erreichen? Wenn der eine oder andere irgendwas weiß, dann dürfte mir das gerne sagen. Ich bin neu, erst 6 Monate hier in Hamburg und bin für Informationen und Hinweise gerne dankbar. Dann die Gruppe der Afghanen ist die zweitgrößte Gruppe. Wahrscheinlich ist sie größer als die knapp 30.000, weil einige sind eingebürgert worden. Man rechnet zwischen 35.000 Afghanen. Auch da gibt es keine Gemeinde. Gott hat ein paar Missionare zusammengebracht, die in den letzten 1,5 bis 2 Jahren nach Hamburg gekommen, um diese Afghanen mit dem Evangelium zu erreichen. Es gibt einzelne Christen, aber keine afghanische Gemeinde. Und dann haben wir eine Anzahl von etwa 130.000 Muslimen und etwa 50 Moscheen in Hamburg. Ich möchte heute Morgen auch ein bisschen was über den Islam und die Muslime sagen, weil ich glaube, da ist Nachholbedarf da, was so unsere Beziehung angeht und wie wir diese Menschen sehen. Ich hoffe, mir gelingt es heute Morgen. Wenn nicht, dürft ihr gerne nachfragen, auch später vielleicht nur beim Kaffee oder so. Können wir weitermachen? Wenn ich euch fragen würde, was schätzt ihr, wie viele Nationen leben in Hamburg? Och, steht hier schon da, das ging schneller. Also über 200 rechnet man etwa. Es sind 190 Nationen sind in Hamburg vertreten. Ich habe eine Liste, die lasse ich mir immer wieder vom Senat entgeben. Da kann ich sehen, von wie vielen Völkern, wie viele Menschen hier da sind. Wir haben 190 verschiedene Nationen da. Und wenn ich euch fragen würde, warum leben diese Menschen hier in Hamburg, auch da würde ich wieder ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Einige, wir haben es vorher gehört, sind Flüchtlinge, kamen als Flüchtlinge, andere sind Studenten. Wieder andere haben Arbeit gesucht, haben geheiratet oder wie auch immer. Fanden Hamburg sehr schön, weil es im Norden ist und weil man viel Wasser hat und weil die Mentalität der Hamburger so nett und freundlich ist, so wie wir das auch erleben. Aber warum sind diese Menschen in Hamburg? Vielleicht schauen wir mal in die Bibel rein und dann sehen wir, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum das Gott Menschen zu uns nach Hamburg bringt. Es gibt, wenn wir uns die Weltkarte ansehen, dieser rot eingezeichnete Bezirk nennt sich das 10-40-Fenster zwischen dem 10. und dem 40. Breitengrad. Und wer ein bisschen Geografie kann, der weiß, dass es Nordafrika beinhaltet. Es beinhaltet den Mittleren Osten, Indien, China, da ist Afghanistan drin, Pakistan drin, da ist Saudi-Arabien drin und so weiter. Und das sind praktisch die, in diesem Fenster leben die Menschen, die wo am wenigsten Zugang zum Evangelium hatten. Wo die Missionare immer wieder versuchen reinzugehen und zu arbeiten und wo man ganz wenig, vor vielen Jahren ganz wenig Frucht gesehen hat. Und ich glaube, dass Gott eine Tür gemacht hat in diesen Bereich und Menschen herausbringt. Deswegen habe ich die Pfeile gemacht und habe auch den Vers aus Apostelgeschichte 17 euch aufgeschrieben. Das steht nämlich drin, als Paulus in Athen war, hat er denen das so weitergegeben. Er hat bestimmt, wie lange und wo sie leben sollen. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn erfahren und finden können. Wie lange und wo? Dass heute Migranten in Hamburg leben, das ist kein Zufall. Das hat Gott so gewollt, dass sie hier bei uns sind, aus einem ganz einfachen Grund. In ihrem Heimatland ist es oft ganz schwierig, das Evangelium zu hören, sodass sie es verstehen können. Geschweige denn, sich entscheiden zu können. Wenn sie im muslimischen Land leben, werden sie verfolgt. Wenn sie hier rauskommen, im freien Westen leben, wo man sich entscheiden kann, für oder gegen Jesus, dann hat man die Möglichkeit, es einfacher zu machen. Ich glaube, dass Gott diese Möglichkeiten heutzutage nützt, diese ganzen Bewegungen, die stattfinden, auch durch Flucht, sodass wir Gott erleben können und dass wir unser Leben teilen können. Wir sind schon weitergegangen, Weltmission vor unserer Haustür. Wenn ich euch das Bild zeigen oder wenn ihr das Bild anguckt, ich weiß nicht, wer von euch erkennt, was es ist. Genau, das ist, was in einem Tag die Flugbewegungen auf der Welt stattfinden. Das sind die Flugzeuge, die aufgenommen wurden über einen Satelliten. Und so sind die Bewegungen, finden statt im Prinzip auf der Welt in einem Tag. Es ist ein Hin und Her von Ost nach West, von Nord nach Süden. Und wir haben schon lange gemerkt, wo die großen Konzentrationen sind. Sind bei uns in Europa, da ist am hellsten, und dann in Nordamerika. Gott bringt diese Menschen raus und hier ist sehr viel, was in Bewegung geraten ist. Ich glaube, dass es nicht mehr darum geht, so wie Jesus das in Matthäus 28 gesagt hat, geht an die Enden der Erde, auch das vielleicht noch für den Einzelnen, aber dass die Enden der Erde zu uns gekommen sind, vor unsere Haustür, in unsere Nachbarschaft nach Barmbek. Und dass wir ganz tolle Möglichkeiten haben, Weltmission vor der Haustüre zu leben und diesen Menschen zu begegnen, als Chance und als Auftrag. Und die Frage ist, sehen wir diese Möglichkeiten, sehen wir das als Chance oder sind die Migranten immer noch eine Bedrohung für uns, die unsere Arbeitsplätze wegnehmen, die unser Sozialsystem ausbluten lassen oder wie man das immer wieder hört? Vielleicht kann ich heute Morgen das eine oder andere euch weitergeben und mir ist es wichtig, dann einfach zu sehen, wie Gott die Migranten sieht. Ich habe ein ein bisschen euch was über Barmbek Nord, weil wir ja hier sind. Vielleicht kennt ihr auch die Zahlen alle schon, dann ist nichts Neues für euch. Aber auch hier bei euch gibt es Ausländer, gibt es Menschen mit Migrationshintergrund. Die Türken, die Menschen aus Russland und aus Polen sind im Prinzip die größte Gruppe, die bei euch sind. Wenn ihr seht, also 22% Menschen mit Migrationshintergrund, jeder fünfte bei euch in Barmbek. Wenn ich jetzt hier in die Runde reinschaue, ich sehe vielleicht ein paar, die einen Migrationshintergrund haben könnte, aber die Gemeinde spiegelt im Prinzip noch nicht den Stadtteil wider. Es ist gut, unseren Stadtteil zu kennen, zu wissen, wer hier lebt und zu wissen auch, was für ein Stadtteil das wir sind, den Kontext. Denn nur so können wir das Wohl suchen, denn nur so können wir auch relevant sein für die Menschen, die in unserem Stadtteil sind und leben. Der Senat Hamburg macht jedes Jahr ein soziales Monitoring. Und sie gucken sich die unterschiedlichen Stadtteile an. Sie schauen, wo es gibt Problembezirke. Und Barmbek Nord hat 2 von denen. Und wenn man in diesen Atlas reinschaut, dann sind auch ein paar Dinge aufgeführt. Zum Beispiel, dass 3.500 Menschen leben. Ich kann jetzt die Straßen nicht ganz genau sagen. Wenn ich eine Karte größer hätte, könnte man sie einzeichnen. In dem Atlas ist es drin. Aber es leben überdurchschnittlich viele Jugendliche mit Migrationshintergrund. Kinder von Alleinerziehenden sind viele da. Menschen, die Mindestsicherung haben. Kinder unter 15 Jahre mit Mindestsicherung und so weiter. Mindestsicherung im Alter. Also es gibt einen ganzen Bereich, wo einfach auch wir als Christen gefordert sind, wenigstens die wahrzunehmen, dass es solche Bezirke gibt in unserem Umfeld. Und diese 2 Bezirke haben einen negativen Trend. Das heißt, es wird schlechter dort. Und da können wir vielleicht als Christen anfangen, ganz gezielt dafür zu beten. Ich glaube an Gebet und ich glaube, dass vereintes Gebet einen Unterschied macht in unseren Städten und in unseren Gemeinden und in unseren Bezirken. Und ich habe euch das einfach mal so reingestellt, ohne jetzt großartig zu kommentieren darüber, wahrzunehmen und zu sehen, wie ist denn unser Umfeld? Wo gibt es denn Menschen, die unsere Hilfe brauchen? Vielleicht, wo wir anfangen können zu beten, mit ihnen unterwegs zu sein. Auch gibt es 2 Moscheen in Barmbek Nord. Und ich habe die Bilder aufgenommen und die Straße dazu geschrieben, wo die sind. Ich weiß nicht genau, wie viele Muslime bei euch leben. Das konnte ich auf die Schnelle jetzt nicht rausfinden. Aber die sind da. Muslime gibt es. Und wenn ich das Thema Muslime heute Morgen anschneide, dann aus 2 Gründen. Zum einen, weil es niemanden in Hamburg gibt, der ganz gezielt für Muslime da ist, als Missionar, für sie betet oder sie erreichen möchte. Es gibt keine Mission, es gibt keinen Dienst, der ganz gezielt auf die Muslime zugeht. Es gibt einzelne Menschen, ja, aber nicht. Und ich glaube, das sind eine der Gruppen, wo die meisten Vorurteile da sind, auch unter Christen. Vielleicht kann ich ein bisschen aufräumen heute Morgen mit ein paar von den Vorurteilen. Das wäre mein Wunsch und mein Gebet und schauen wir mal. Es gibt ganz, ganz viele Ängste, die Menschen vor dem Islam haben. Und da habe ich ein paar Dinge aufgeschrieben, die immer wieder mal so kommen. Und es könnte sein, dass vielleicht der eine oder andere auch hier unter uns ist. Und Ängste sind real, denen muss man sich stellen. Man hört das eine oder andere. Und dann ist aber auch gut, einfach auf die andere Seite zu hören. Der Muslim an sich, der Fremde aus dem Orient, ist eine Gefahr. Viele Muslime unterstützen Terroristen. Europa wird ein muslimischer Kontinent. Muslime verändern unsere Gesellschaft negativ. Muslime bilden Ghettos. Warum bauen die Moscheen in Europa? Und es gibt viele, viele andere. Man hört immer wieder, und wenn ich die Medien so manchmal mehr anschaue, habe ich den Eindruck, dass die Medien uns signalisieren wollen, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung Muslime sind, ob das in Deutschland oder in Europa ist, und dem ist nicht so. Wir haben 4% Muslime in Deutschland und zwischen 4% und 5% in Europa. Es sind immer noch Minderheiten. Was uns die Medien teilweise vorgaukeln wollen und widerspiegeln wollen, die Gefahr, der Islam ist eine Gefahr. Und ich habe ein paar Zeitungen hier, die einfach da sind und wo oftmals auf der Titelseite solche Dinge wie gefährlich ist der Islam, Islam die unheimliche Macht, Mekka in Deutschland, so richtig aufreißerische Themen, wo uns irgendwie suggeriert wird hier, das ist der Feind und den müssen wir bekämpfen. Ich hoffe, dass wir die Muslime und die Menschen nicht als Feinde sehen, sondern als was anderes. Woher bilden wir uns als Christen unsere Meinung über Muslime und über Migranten? Aus dem Internet, aus dem Radio, aus den sozialen Medien, aus Büchern wie vor einigen Jahren Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Oder schauen wir vielleicht in die Bibel rein, was sagt die Bibel zum Thema Migranten, zum Thema Ausländer und vielleicht auch zu den Muslimen? Haben wir persönliche Kontakte zu Muslimen oder tun wir einfach nur unsere Ansicht über den Islam und über die Muslime aus den Medien holen? Sind die Muslimen gefährlich fremd oder die Migranten gefährlich fremd für uns? Sind sie unsere unbekannten Nachbarn? Oder haben wir einen Kontakt? Haben wir Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die einen muslimischen Glauben haben? Ich war in Berlin 8 Jahre und ihr alle wisst, dass vor mehr als 25 Jahren die Mauer runtergekommen ist. Es gibt noch ein paar Ecken in Berlin, wo sie steht. Und dieses Bild gefällt mir sehr gut. Und das haben ein paar Künstler stehen lassen. Es gibt viele Mauern abzubauen. Manchmal sind die Mauern nicht sichtbar, manchmal sind die Mauern in unseren Köpfen drin oder vielleicht auch in unserem Verhalten. Und es ist gut, darüber nachzudenken, wo haben wir solche Mauern? Mauern, wo wir uns abgrenzen gegen andere Menschen, andere Christen vielleicht auch. Wo leben wir die? Sind diese Mauern nötig und nützlich oder ist vielleicht besser, die abzubauen? Und was sagt die Bibel zu Mauern? Auch da könnte man jetzt eine Bibelarbeit halten drüber. Hat Gott einen Plan mit Muslimen in Hamburg und Barmbek und Deutschland? Ich mache einen kleinen Ausflug und werde ein bisschen in die Geschichte der Bibel reingehen und in den Islam. Und zwar, Abraham ist euch alle bekannt. Abraham ist der Vater von 3 Weltreligionen, vom Islam, vom Christentum und vom Judentum. Alle irgendwie denken, dass ihre Religion von Abraham herkommt. Und der Ismael, einer der Söhne von Abraham, wird als Vorfahre vom Islam gesehen. Wenn ich es jetzt hier habe, dann kann ich ein bisschen schneller gehen. Ich habe das normalerweise immer einzeln vor mir, aber ihr seht jetzt schon, was ich eigentlich sagen wollte. Von daher muss ich die Geschichte auch nicht mehr ganz ausführlich euch erzählen. Vielleicht kennt ihr sie auch, wer sie nachlesen möchte, in 1. Mose 16, vom Kapitel 16 bis Kapitel 21 ist die Geschichte drin. Sehr, sehr spannend zu lesen und es einfach mal auf dem Hintergrund zu lesen, wie geht eigentlich Gott mit den Vorfahren, mit dem Ismael um? Was sind da für Verheißungen drin und was ist da da? Ihr kennt die Geschichte, dass Abraham und Sarah, sie konnten nicht mehr länger warten. Und Sarah meinte, okay, ich habe eine Magd hier, warum schläfst du nicht mit der? Und das Kind, wenn es eins werden sollte, das wird dann unser Nachkomme. Obwohl Gott ihnen verheißen hat, dass sie ein eigenes Nachkommen haben werden. Und so geschieht es, die Hagar, die Sklavenmagd von Sarah, wird schwanger. Und als sie merkt, dass sie schwanger wird, dann fängt der Knatsch an zwischen den 2 Frauen. Und die Sarah kann es nicht mehr länger aushalten und schickt sie weg. Und da begegnet ihr Gott und in 1. Mose 16 lesen wir, was Gott zu ihr sagt. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, der Herr hört, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Also der Vorfahre vom Islam, wird der Name wird von Gott dem Kind gegeben. Und wenn immer wir in der Bibel, wenn Gott einem Kind einen Namen gibt, dann hat es eine Bedeutung. Ich lasse das mal so stehen. Ismael, der Vorfahre, ein Gesegneter Gottes. Wir lesen weiter in 1. Mose 17, da redet Gott mit Abraham und da geht es um den Bund, den er schließen möchte mit ihm und mit seinen Nachkommen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten, sagt Gott zu Abraham. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott sein und der Gott deiner Nachkommen. Du und deine Nachkommen, so befahl Gott Abraham, ihr sollt die Bedingungen des Bundes befolgen und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Und noch am selben Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle seine Sklaven, die bei ihm geboren oder bei Fremden gekauft worden waren, genau wie Gott es angeordnet hatte. Interessanterweise war zu dieser Zeit der Isaak, der eigentliche Sohn der Verheißung, noch gar nicht geboren. Und trotzdem nimmt Abraham damals den Ismael mit herein, weil er war ja sein Sohn und hat ihn damit reingenommen in diesen Bund, in das, was Gott ihm verheißen hat, deine Nachkommen. Es waren Abrahams Nachkommen, war der Ismael. Ismael, der Vorfahre, ein Gesegneter Gottes. Abraham war 99 Jahre alt und da begegnet ihm Gott nochmals. Und dann betet er, weil er immer noch kein Kind hat. Es waren 24 Jahre nach der ersten Verheißung und hat immer noch keine Nachkommen. Er sagte, ach, dass doch Ismael mein Nachkomme und mein Erbe sein sollte. Und Gott redet wieder mit ihm. Und die Verheißung steht in 1. Mose 17, was Ismael betrifft, so will ich deiner Bitte nachkommen. Ich will ihn segnen. Gott sagt, ich will ihn segnen. Ich will ihn fruchtbar machen und ihm viele Nachkommen schenken. So werde ich aus seinen Nachkommen ein großes Volk machen. 12 Fürsten werden von ihm abstammen. Und ihr kennt die Geschichte weiter. Die Sarah wird schwanger, kriegt einen Sohn, den Isaak, den endlich den verheißenen Erben. Es geht ein paar Jahre vielleicht gut und dann gibt es wieder Knatsch miteinander. Und dann hat die Sarah hat's dicke und sagt zum Abraham, jetzt schicken wir ihn aber weg, zusammen dem Ismael, damit er nicht mit meinem Sohn erben kann. Und Abraham will das natürlich nicht, wenn er die Geschichte liest in der Bibel. Abraham weigert sich, er will es eigentlich nicht. Es ist ja sein Sohn, es ist sein Nachkommen. Er hat eine andere Beziehung natürlich wie die Sarah zu Ismael. Und trotzdem gehorcht er seiner Frau, der Sarah. Und dann begegnet Gott den beiden noch einmal in der Wüste. Sie laufen eine ganze Strecke und dann haben sie kein Wasser mehr und sind am Verdursten und sie legt ihren Sohn irgendwo ab unter einem Busch und dann betet sie. Und in 1. Mose 21 lesen wir, aber Gott hörte das Schreien des Jungen und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu. Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Ich habe das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Gott zum zweiten Mal durch einen Engel begegnet er der Frau und den Vorfahren, die heute die Muslime sehen. Man liest es nicht oft, dass Gott so oft auf eine ganz direkte Art und Weise zu einem Menschen redet, wie da bei der Hagar. Und die Hagar war ja keine, die später mal zum Volk Israel gehört. Sie war eine Migrantin, eine Sklavin aus Ägypten. Interessant einfach mal die Zusammenhänge auch zu sehen, dass Gott da nicht unbedingt immer einen Unterschied macht, mit wem er redet. Manchmal denkt er, Gott redet nur zu den Christen, aber er redet auch zu anderen Menschen, die ihm wichtig sind und die er damit einbinden will in das, was er vorhat. Und in Vers 20 lesen wir, und Gott war mit dem Jungen. Wenn Gott mit irgendjemand ist, dann ist auf eine ganz besondere Art und Weise einfach auch Gottes Schutz und Gottes Verheißung auf dem Leben. Er wuchs in der Wüste Haran auf und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Ismael, der Vorfahre des Islams, ein Gesegneter Gottes. Und ich möchte es einfach mal so in den Raum stellen. Ismael gehört auf irgendeine Weise zur Geschichte zwischen Gott und Abraham dazu. Auch Ismael und alle seine Nachkommen, die Muslime beschneiden ja heute noch ihre Kinder, genauso wie die Juden, hat er das Zeichen des Bundes erhalten. Wie das weitergeht, das würde jetzt auch zu tief führen, da einfach einzusteigen. Ich möchte es einfach mal so stehen lassen und euch den Gedanken mal mitgeben, darüber nachzudenken. Und es gibt noch ein paar Stellen, wo es darum geht, wo auch die Nachfahren von Ismael dann in der Bibel nochmal kommen. Kannst du nochmal weitermachen? Genau. Und zwar in Jesaja 60. Zum einen ist es so, dass Isaak und Ismael auch den Abraham miteinander beerdigen. Als er stirbt, da kommen die zwei Söhne wieder zusammen. Und dann in Jesaja 60 lesen wir, wird Gott uns der Gottesdienst am Ende der Wiederkunft des Herrn geschildert. Und da kommen die Erlösten aus allen Völkern aus der ganzen Welt zum Lobpreis Gottes zusammen. Und da lesen wir, die ersten beiden Söhne von Ismael in der Bibel heißen Nebajot und Kedar. Und das steht drin, und es werden dort ein wohlgefälliges Opfer dem Herrn bringen. Alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden und die Widder Nebajot sollen dir dienen. Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinem Altar kommen, denn ich will, dass mein Haus Herrlichkeit zieren. Ich glaube, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann wissen wir, die Bibel sagt uns, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das schließt die Nachfahren von Ismael ein, das schließt die Muslimen ein, mit denen, wo wir uns manchmal so schwer tun. Aber ich glaube, dass Gott was vorhat mit diesen Menschen. Und auch wenn vielleicht ihre Sicht verdreht ist, auch wenn sie Dinge machen, die uns nicht gefallen, trotzdem glaube ich, dass Gott sie irgendwie zusammenbringen will. Warum der arabische Frühling, wo wir schon so lange versucht haben, in diese Länder reinzukommen? Plötzlich war ein Umbruch da, plötzlich sind die Grenzen aufgegangen, Menschen strömen nur so heraus. Ich glaube, dass Gott dahinter steht, der da irgendwie die Fäden in der Hand hat und die Weichen stellt. Sind Muslime demnach unsere Feinde? Ich glaube, der Grund ist, und wenn ihr das Bild erkennen könnt, hinter dem Bild ist ein Kreuz. Und da ist ein riesengroßes Fragezeichen dran. Ich glaube, dass sie nicht wissen, was das Kreuz bedeutet. Das Kreuz ist ein Fragezeichen für viele Muslime. Warum musste der Prophet Isa al-Masih, wie sie ihn nennen, warum musste er sterben? Und sie wissen das nicht. Das kann doch nicht sein, dass Allah seinen Propheten sterben lässt. Und das ist der Grund, warum das viele Muslime nicht an Jesus glauben. Weil niemand da ist, der ihnen erklärt, weil niemand das Leben mit ihnen teilen will. Alle gehen nur ein paar Schritte zurück. Der Islam sind unsere Feinde. Wir wollen sie nicht. Wir wollen, dass sie gehen und uns in Ruhe lassen. Wenn in der Bibel drinsteht, du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deine Nächsten, dann schließt es die Muslime mit ein. Wir können uns unsere Nächsten nicht aussuchen. Der ist da und wenn er Muslim ist, ist er Muslim und wenn er Buddhist ist, dann ist er Buddhist. Und die Frage, wer ist denn mein Nächster? Die Bibel hat ganz viele Stellen, wo es ums Thema Fremdlinge geht und um Migranten geht. Wir überlesen die manchmal so, weil die uns nicht betreffen oder wir denken, sie betreffen uns nicht. Wenn ein Fremdling oder ein Migrant bei euch wohnt und da wird nicht gefragt, warum er kam oder welche Religion er angehört, wenn er in eurem Lande ist, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Gott hat dem Volk Israel damals ganz klare Richtlinien gegeben, wie sie mit Migranten und mit Menschen, die aus anderen Kulturen zu ihnen kommen, umgehen sollten. Und ich denke, die Bibel ist auch für uns Richtschnur und Maßstab unseres Lebens. Wir klammern vielleicht manches Mal das Alte Testament etwas aus. Da steht aber ganz viel drin im Zusammenleben, wie wir mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenleben können. Christen begegnen Muslimen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, wenn wir anfangen wollen, einfach auch mit den Menschen unterwegs zu sein, dass wir ihnen begegnen, dass wir ihnen als Menschen begegnen. Sie sind nicht in erster Linie Muslime, Buddhisten oder Hindus. Das ist nur ein Teil ihrer Identität. Dass wir ihnen mit Offenheit und Respekt begegnen. Sie sind in erster Linie Geschöpfe Gottes, genauso geliebt wie du und ich. Und die Religion ist zweitrangig. Es sind Menschen, für die Jesus gestorben ist. Bei Gott gibt es auch keine Menschen zweiter oder dritter Klasse, wie ich das auch manchmal schon gehört habe im Umgang mit anderen Kulturen. Und sie haben die gleichen Bedürfnisse wie wir. Liebe, Anerkennung, Freundschaft, Respekt. Viele sind keine Terroristen. Sie wollen einfach nur im Frieden leben. Sie wollen Familie, sie wollen Arbeit haben. Natürlich wollen sie auch ihren Glauben leben, aber sie wollen einfach Mensch sein in erster Linie. Und ich habe immer wieder erlebt, wenn wir den Schritt auf die Menschen zugehen, uns nicht abschotten von ihnen, da kommt uns ganz, ganz viel Positives entgegen im Umgang miteinander. Und es lohnt sich wirklich, die Schritte auf diese Menschen zuzugehen. Mit Menschen unterwegs sein, ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir uns nicht abgrenzen, dass wir einfach den Schritt auf den anderen zugehen. Und dieses Bild kennt ihr, das ist aus eurer Gemeinde. Ich glaube, dass es eines der Dinge sind, die ihr gut macht. Ihr geht auf Menschen zu. Und ich möchte ein paar Sätze dazu sagen. Können wir weitergehen? Ich habe im Internet bei Google Maps einfach mal Barmbek Nord und Kirchen eingegeben und da ist mir dieses entgegengekommen. Zu jedem der Adressen waren Bilder drin von den Kirchen, wo sie standen. Und was fällt euch an diesem Bild auf? Richtig. Alles sind Häuser und eure Gemeinde sind Menschen. Warum? Weil euch die Menschen wichtig sind, weil ihr mit Menschen unterwegs sein wollt. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Und das ist was ihr weiter ausbauen könnt. Dann habe ich weitergeschaut bei eurer Internetseite. Ich war ja noch nie hier. Und habe mal geguckt, was sind das so ein paar Dinge, wo ihr mit Menschen unterwegs seid. Kannst du mal die nächste Folie? Da ist das Elterncafé, Plattformen der Begegnung, den Alpha-Kurs, wo ihr Leute einlädt, Straßenfeste, wo ihr teilnehmt. Einige sind im Stadtteilbeirat drin. Und ihr bringt euch ein. Und ich glaube, das ist gut. Das möchte ich euch einfach unterstützen und sagen, toll, dass ihr das macht und dass ihr bewusst auf die Menschen zugeht, dass eure Gemeinde eine offene Gemeinde ist und als dass ihr die Leute einlädt, hier zu sein. Das ist der erste Schritt, mit Menschen und Migranten unterwegs zu sein. Und aus diesen ersten Schritten ist es gut, wenn einfach dann auch persönliche Begegnungen entstehen, wenn wir diese Begegnungen suchen, diese Beziehungen suchen und pflegen. Und da ist eine Uhr in der Mitte drin. Weil manchmal denken wir, wir könnten Beziehungen irgendwie schieben, damit es schneller geht. Und das funktioniert nicht. Beziehungen brauchen Zeit. Wir müssen investieren in die Beziehung, besonders wenn es Menschen sind aus anderen Kulturen. Und dann können wir einfach auch beten, dass daraus Freundschaften entstehen und dass Gott uns die richtigen Menschen über den Weg schickt. Um anzufangen zu beten, habe ich euch auch was mitgebracht. Und zwar, vielleicht kennst du eine oder andere, das ist ein Gebetsheft, Einwanderer und Flüchtlinge, unsere neuen Nachbarn. Das sind ganz, ganz viele Beispiele drin, wie sie in Europa sind, aber auch alle diese Beispiele treffen eins zu eins auf Hamburg zu. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns in die Menschen reinzudenken, und das sind Geschichten, das sind keine Zahlen, wie die Menschen zu uns kommen, was sie bedrückt, was sie bewegt, dann können wir uns reinversetzen in diese Menschen, die in unseren Städten sind. Und wenn wir anfangen, dafür zu beten, dann kann Gott uns eine Liebe schenken für diese Menschen. Und das wünsche ich mir. Und deswegen habe ich auch diese Hefte mitgebracht. Wer dürfte gerne dann mitnehmen? Kann man im persönlichen Zuhause in der stillen Zeit lesen, im Hauskreis immer eins vorlesen und dafür beten. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Aber das Erste ist, dass man es lernt zu sehen, diese Menschen mit Augen Gottes. Und dass sie Menschen sind, die Gott lieb hat. Und viele davon kennen Jesus nicht. Und deswegen sind sie dann oft auch radikal wie die Muslime oder machen andere dumme Sachen. Aber das ist einfach, weil wir uns oft als Christen zurückziehen und nicht auf sie zugehen und nicht bereit sind, den ersten Schritt zu gehen. Meine Zeit ist eigentlich ab, ich sage aber noch ein paar ganz kurze Gedanken. Heute ist der Weltflüchtlingssonntag. Flüchtlinge ist ja ein Thema, das in Hamburg immer wieder schon durch die Medien ging, durch die Lampedusa-Flüchtlinge. Und die Evangelische Allianz, die weltweite Evangelische Allianz, hat vor ein paar Jahren angefangen, an zwei Sonntagen im Juni den Weltflüchtlingssonntag zu haben, damit man als Christen, als Gemeinden miteinander beten kann, sie diesen Menschen gedenken kann, die unterwegs sind. Mittlerweile gibt es mehr als 51 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Und 50% davon sind Kinder und Jugendliche. Wir haben in diesem Jahr schon mehr als 1600 Tote an den EU-Außengrenzen gehabt, weil wir uns in der EU abschotten und nicht diesen Menschen helfen wollen, die zu uns kommen. Und das ist was, was mich manchmal ärgerlich macht, aber immer wieder einfach auch ins Gebet treibt. Weil ich glaube, dass wenn wir Christen beten, dass sich in unserer Politik was verändern kann, auch in der Politik in Europa. Und das eine oder andere scheint sich ja manchmal zu bewegen. Ich wünsche mir, dass sich da mehr bewegt. Dass Gott uns Politiker schenkt, die ein Herz haben für Menschen auf der Flucht, für Menschen, die zu uns kommen, aus den ganz unterschiedlichsten Gründen. Und übrigens, Flüchtlinge gab es nicht nur in der jetzt zur heutigen Zeit, sondern auch in der Bibel. Und wenn ihr hier mal seht, welche Menschen das eigentlich Flüchtlinge waren, Abraham ist geflohen, er war ein Wirtschaftsflüchtling. Wir lesen immer wieder in der Zeitung, die Wirtschaftsflüchtlinge, die brauchen wir aber nicht, die kriegen kein Asyl. Die sollen in ihrem Heimatland bleiben. In der Bibel war das ganz anders. Sie wurden aufgenommen. Sie durften dort leben, wenn es in ihrem Land keine Arbeit oder wenn die Hungersnot gab oder wenn Erdbeben war und so weiter. Isaac, Jakob, Mose, ihr kennt die Namen alle. Sie waren alle Flüchtlinge und Jesus war auch ein Flüchtling. Er war ein politisch Verfolgter. Er ist mit seinen Eltern nach Ägypten gegangen. Von daher glaube ich, dass Gott ein ganz besonderes Herz auch für Flüchtlinge hat und dass es gut ist, wenn wir uns da ein Stück weit einfach auch mit hereinnehmen lassen, für diese Menschen zu beten, gerade an diesem Sonntag. Und wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht da das eine oder andere zu tun. Syrien ist ja eines der ganz großen Themen im Moment gerade. Ich habe nur ein Bild, das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut. Es ist ein Flüchtlingscamp in Jordanien, das sich in 2 Jahren das entwickelt hat. 2012 noch eine kleine Ecke und 2014 ein Riesenteil, wo Hunderttausende von Menschen leben. Wir reden immer davon im Westen, dass wir überschwemmt werden. Wir haben 0,% an Flüchtlingen in Deutschland und in den Nachbarländern von Syrien und Jordanien und so weiter. Das sind die in Millionen, wo die Flüchtlinge leben. Und die nehmen die auf, die versuchen zu helfen, natürlich mit Hilfe der Vereinten Nationen. Aber ich glaube, dass wir in Europa auf hohem Niveau klagen und wir eigentlich mehr machen könnten. Weiter. Es soll ein und dasselbe Recht unter euch sein für den Fremdling wie für den Einheimischen. So spricht der Herr, der Allmächtige, fällt gerechte Urteile und begegnet einander mit Barmherzigkeit und Güte, fügt den Weisen, den Witwen, Fremden und Armen kein Unrecht zu und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Das bedeutet doch, dass wir den Hilfsbedürftigen, die zu uns kommen, helfen, das teilen. Und es geschieht auch sehr, sehr viel schon. Und da bin ich sehr dankbar dafür, wenn ich mitkriege, was in unseren Städten alles angelaufen ist, was auch Gemeinden machen. In Hamburg zum Beispiel gibt es etwa 70 Flüchtlingsunterkünfte mit 20.000 Flüchtlingen, die zurzeit leben. Und da entstehen ganz, ganz viele Initiativen und Dinge, die da sind. Das ist toll und es ist gut, wenn wir uns da einfach auch mit einklinken. Zum Beispiel auch hier bei euch in der Nachbarschaft, Welcome to Barmbek, ein Willkommensbündnis, wo Leute sich zusammenschließen und wo man einfach mal nachfragen kann, wer Zeit und Lust hat, da mitzuhelfen. Vielleicht ist bei euch in eurer Nachbarschaft jetzt noch nicht direkt das was, aber im Umfeld von Barmbek gibt es mit Sicherheit einige an Flüchtlingen. Und ich habe die Karte seitlich kopiert, da sind ein paar eingezeichnet. Im Internet findet man alle die Informationen. Willkommenskultur leben, einfach auf die Menschen zugehen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Tolle Initiativen, über den Tellerrand kochen ist eine von ihnen, wo man einfach Flüchtlinge einlädt, entweder zu sich nach Hause, wenn man Kontakt zu ihnen hat und sagt, lass uns doch mal was von deinem Heimatland kochen. Wir kaufen die Sachen miteinander ein und dann erzählst du uns was. Und da findet Begegnung statt. Der Flüchtling ist nicht mehr nur der Bedürftige, der hierher kommt und Hilfe will, sondern man nimmt ihn als Mensch wahr und er kann uns was weitergeben von seiner Kultur, von dem, was ihm wichtig ist. Und so entstehen Beziehungen. Oder man geht in ein Asylbewerberheim und macht Besuche. Auch da gibt es Möglichkeiten. Jesus war ein Flüchtling, er war einer von ihnen. Einer wie viele, die jedes Jahr nach Europa kommen. In Matthäus 25 lesen wir, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus ist es nicht egal, wie wir mit diesen Menschen umgehen, die zu uns kommen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir als Christen neues Herzen, neue Liebe diesen Menschen gegenüber entwickeln. Ich habe hinten ein zweites Heft aufgelegt, das über die Evangelische Allianz herausgekommen ist. Flüchtlinge willkommen heißen mit vielen Praxistipps für Christen. Auch das könnt ihr euch mitnehmen. Da steht weiterführende Information drin. Und ansonsten, wenn ihr Fragen zu Hamburg habt, könnt ihr gerne auch mich anschreiben und gucken, wie wir da miteinander unterwegs sein können. Es ist gut, wenn wir jetzt vielleicht zum Schluss auch für diese Dinge beten. Ich habe eine Folie vorbereitet, wo einmal für Barmbek und für die Migranten ein paar Gebetsanliegen drauf sind, aber auch zum Flüchtlingssonntag. Und genau, das sollen Anregungen sein. Ihr könnt gerne selber beten, aber sagst du vielleicht noch ein paar Sachen dazu, wie wir es machen.